dieses Mal beim Ketzer-Podcast.
Hallo liebe Ketzerinnen, hallo liebe Ketzer. Neulich war ich bei einem christlichen YouTube-Kanal eingeladen und ich sollte dort das säkulare und rationale Weltbild verteidigen. Und dann dachte ich mir, naja, das mache ich, auf ins Gefecht. Und wir sind aber dann dummerweise die komplette Sendezeit hängen geblieben bei der Frage, ob es eine objektive Moral gibt. Und darauf war ich gar nicht vorbereitet, weil das gar nicht das Thema eigentlich der Sendung war. Aber nun gut, wie das so geht, ne? Und es wurde mir dann also vorgehalten, ohne eine objektive Moral könne man nicht begründet unterscheiden zwischen zum Beispiel einer Schüssel Spaghetti und zum Beispiel dem Holocaust. Und natürlich verstehen wir jetzt in der Sendung alle, dass dieser Vergleich jetzt symbolisch gemeint sein muss, denn niemand würde ja ernsthaft bestreiten, dass Atheisten nicht fundiert zwischen diesen beiden Extremen unterscheiden können. Aber ich kann euch berichten, dass es also für meine Diskussionsgegner, also für die Christen, keineswegs nur eine symbolische Fragestellung war, sondern die waren tatsächlich davon überzeugt, ich könnte also diesen Unterschied nicht begründen. Und die waren also völlig verzweifelt und ich auch. Und immer wieder wurde mir also jetzt dieselbe Frage gestellt, wie kann ich als Atheist objektiv beurteilen, ob Hitler schlecht war, ohne dass ich das schon sozusagen mir ausleihe aus dem Christentum und dann im Grunde voraussetze. Und oder wie kann ich objektiv feststellen, dass Mord oder Vergewaltigung schlecht sind? Und während dieser YouTube-Sendung, da dachte ich, ich hätte jetzt also diese Frage mehrfach schon klug beantwortet. Und aber trotzdem wurde mir diese Frage immer und immer wieder in neuen Konstellationen gestellt. Und einmal hieß es beispielsweise, ich könne nicht begründen, dass der Ritualmord an alten Witwen, da gibt es anscheinend irgendwie so ein altes Volk irgendwo sonst wo in der Wüste, keine Ahnung, die dann ihre Witwen umbringen, wenn der Ehemann gestorben ist, ne? Dass das schlecht wäre und es wäre sozusagen ein Beweis dafür, dass Moral sich ändern kann, ne? Und wie könnte ich jetzt also begründen, dass die Unrecht haben und ich habe Recht, ne? Und ich habe dann gesagt, ja, frag doch einfach die Witwen, ne? Fall erledigt, dann werden wir schon rauskriegen, ob die das schlecht finden, aber damit waren die nicht zufrieden. Und ich kann euch sagen, das ging dann sogar so weit, dass sie gesagt haben, beispielsweise, auf der einen Seite hast du eine große Tüte Abfall und auf der anderen Seite hast du einen Parteitag der AfD. Wie kannst du objektiv? Ne? Und so ging das die ganze Zeit weiter und ich wusste irgendwann nicht mehr, was ich sagen wollte. Und deswegen, liebe Mitketzer, unterbreite ich also heute dem Ketzer-Team diese Frage, lasst uns mal gemeinsam Argumente sammeln und Denkfehler aufzeigen. An meiner Seite sind die beiden Feen des atheistischen Universums, Ramona und Iska. Hallo ihr zwei.
Juhu. Hallo.
Und die beiden Ritter für Verstand und Vernunft, Christian und Viktor. Hallo.
Hallo. Ich bin mir nicht sicher, ob es moralisch vertretbar ist, jetzt Hallo zu sagen.
Das können wir nachher mal untersuchen. Also wir machen erstmal eine kurze Runde mit ersten Anfangsstatements. Was glaubt ihr? Gibt es eine objektive Moral? Also mal so ganz kurz gefasst. Viktor, mach mal den Anfang.
Ja, also ich bin schon der Meinung, dass es eine objektive Moral gibt, weil die Frage ist ja, was macht eine Moral objektiv? Das darf nicht subjektiv sein, das heißt, es muss für alle gleich sein. Ja, zum Beispiel eine so eine Nullmoral, wo einfach alles erlaubt ist, das ist objektiv, das ist aber ich frage mich dann immer, was soll denn diese Frage? Das ist der kategorische Imperativ. Ja? Der ist symmetrisch, der gilt für alle gleich, das ist objektiv. Das ist eine absolute Top-Moral, die ich auch vertrete. Und der ist weitaus besser als alles, was wir in der Bibel finden.
Okay, also Viktor sagt ja. Christian?
Nein.
Warum?
Es gibt keine objektive Moral, und zwar weder für uns noch für die Christen. Die tun so, als ob sie eine hätten, gibt es aber nicht. Diese ganzen Beispiele, die du aufgezählt hast, die untermauern das auch nicht. Ich glaube, sie wollen ein Ideal haben, das sie selbst nicht haben.
Ramona, gibt es eine objektive Moral?
Ich glaube, es gibt eine zeitlich begrenzte objektive Moral. Ich denke, dass sich die Moral ändert im Verlaufe einer Zeit, wo viele Sachen passieren, soziales Miteinander, wo sich alles ändert, ändert sich auch diese objektive Moral.
Ich würde tatsächlich Ramona zustimmen, auch mit dieser zeitlich begrenzten objektiven oder Objektivität einer Moral. Aber die Definition, was das umfasst, hat sich sehr geändert.
Dann bin ich dran. Ich sage, nein, es gibt keine objektive Moral. Und meine Begründung ist, dass der Begriff sinnlos ist. Ich fasse mal kurz zusammen, bevor wir in das nächste Kapitel gehen. Viktor sagt, ja, es gibt eine objektive Moral. Christian sagt, nein.
Ganz viele.
Ja, aber wir meinen ja eine gute Moral, also nicht einfach irgendwie was man definiert. Ne? Aber Viktor, du hattest deine Chance. Viktor sagt ja, Christian sagt nein. Ramona sagt ja, der Zeit unterworfen. Iska hat sich angeschlossen und ich sage nein. Also, das gibt eine tolle Schlacht. Ich freue mich auf tolle Argumente. Ich gehe mal in das erste Kapitel, in die erste Frage. Und zwar, wie können Atheisten zuverlässig wissen, dass eine Sache gut ist? Im Sinne von moralisch, also wir sagen jetzt, Moral sagt, etwas ist gut. Ja. Wie können wir zuverlässig wissen, dass eine Sache gut und moralisch gut ist? Und ich muss zuerst was sagen zum Atheismus. Und zwar, unsere Zuhörer wissen natürlich, aber nur der Ordnung halber, Atheismus trifft ja keine Aussage über Moral, sondern nur darüber, was man über die Existenz von Göttern denkt. Und der ethische Kompass ergibt sich für uns Atheisten dann meist aus dem Humanismus. Und der Leitgedanke des Humanismus ist eine simple Frage, nämlich, was nützt dem Menschen? Was dient bestmöglich seiner Entfaltung? Also während Theisten danach fragen, was den Göttern gefällt, fragen Humanisten danach, was den Menschen gefällt, so mal ganz kurz runtergebrochen. Ja, und jetzt ergibt sich also dadurch die nächste Frage, ist denn der Humanismus ein zuverlässiger Maßstab? Und konkret gefragt, kann der Humanismus zuverlässig zwischen Konflikten entscheiden? Na, da gibt es jetzt einen Konflikt zwischen Menschen oder Menschengruppen und was der eine Mensch als gut empfindet, das kann vielleicht der andere als schlecht empfinden. Wie will man das jetzt entscheiden? Wer hat recht? Oder die zeitliche Komponente, ne, Überzeugungen, die einst ehrenwert waren, können sich später als falsch herausstellen. Sklaverei, Frauenrechte, Homosexuellenrechte. Also die Frage an euch Ketzer, ist der Humanismus eine zuverlässige Leitlinie dafür, ob eine Sache gut ist? Was meint ihr?
Ich denke mal, es ist ein guter Anfang, dass man sagt, okay, wenn man gar nichts hat, dann ist der Humanismus ein guter Anfang. Aber er hat seine Grenzen. Zum Beispiel, der Humanismus stellt den Menschen in den Mittelpunkt und das sorgt für eine besondere Form von Rassismus, den Speziesismus, indem man anderen Lebensformen plötzlich die Rechte abspricht, grundsätzlich, indem man sagt, okay, Menschenaffen darf man einsperren das ganze Leben lang, kein Problem, die haben ja keine Menschenrechte, weil sie keine Menschen sind. Außerdem, das haben jetzt Ramona und Iska ja auch schon gesagt, gibt es eine zeitliche Komponente. Die menschlichen Bedürfnisse ändern sich. Und das, was früher vielleicht sozusagen normal war, dass man zum Beispiel sagt, jeder hat ein Recht auf Gesellschaft, würde man heute sagen, jeder hat auch ein Recht auf Privatsphäre, was genau das Gegenteil ist von ein Recht auf Gesellschaft. Es gibt plötzlich ganz andere Anforderungen an das, was man einem Menschen dann quasi zugesteht. Jeder hat Recht auf Internetzugang, ist plötzlich ein Menschenrecht. Früher wusste man nicht, was Internet, was ist das? Und das hat eine zeitliche Komponente. Ich denke mal, man muss auch unterscheiden zwischen dem, was man selbst machen möchte, was man quasi für gut hält, und für dem, was für eine Gesellschaft gut ist und was der zivile Vertrag ist zwischen verschiedenen Menschen. Und wenn man das nicht unterscheidet und meint, dass alle dasselbe wollen und alle sozusagen auch sich auf eine Moral einigen müssen, das wird nicht funktionieren, denn Menschen sind unterschiedlich, Menschen haben verschiedene Vorstellungen, was gut ist. Und das muss man in einem gesellschaftlichen Vertrag zu einem Kompromiss führen.
Ich würde das gerne trennen zwischen Humanismus und dem evolutionären Humanismus, den, soweit ich denke, die Giordano Bruno Stiftung eigentlich so ins Leben gerufen hat, weil Evolution heißt Veränderung. Und wenn das nur der Humanismus ist, kommt mir das auch alles ein bisschen steif und starr vor. Da gefällt mir der evolutionäre Humanismus besser.
Das sind ja schon mal ganz gute Dinge. Ramona, du weist darauf hin, dass die Dinge sich entwickeln und sich sozusagen selber aus dem Schopf, also mit dem Schopf aus dem Schlamm ziehen und sich immer weiter verbessern können. Also das heißt, wir begreifen den Humanismus nicht als eine Sache, die einfach da irgendwie wie so ein Granitblock vor uns steht, ne, sondern es ist ein ständiges Ringen. Und das passt ja auch zu dem, was der Christian gesagt hat, dass er sagt, wir können es mal als Anfangspunkt nehmen, können dann aber nicht stehen bleiben, sondern müssen andere Faktoren noch mitberechnen. Da würde ich ganz gerne anknüpfen. Und zwar, was mir beim Humanismus gefällt, ist, dass er dem Wort gut oder dem Wort moralisch, ihr wisst ja, dass ich das ungefähr gleichsetze, dem fügt er ein Kriterium hinzu, nämlich gut für die Menschen und nicht für die Götter oder einfach nur gut in sich selbst oder irgendwie so nebulöse Formulierungen, die mir nichts sagen, aber gut für, damit kann ich was anfangen, gut für den Menschen. Und diese Idee der objektiven Moral versucht etwas zu finden, was sozusagen außerhalb von allem irgendwie schwebt, auch außerhalb des Menschen. Eine Sache ist gut, Punkt. Und das finde ich unsinnig. Aber wenn wir sagen, gut für den Menschen, da kommt man dann irgendwie auf eine gute Spur und kann sich weiter voranarbeiten. Und dann kommt man ja auch wieder auf den Punkt, den Christian schon angesprochen hat, nämlich, dass die Menschen eben sehr unterschiedlich sind. Und insofern hat das Ganze einen direkten Pfad hin zum Individualismus. Während also die theistische Betrachtungsweise versucht, einen Sinn allen irgendwie überzustülpen, der gilt einfach jetzt, so per Fiat, ne, per Verkündigung, zack, da ist es, geht ja der Humanismus mit diesem Gut für davon aus, dass eben Menschen unterschiedlich sind und dann muss eben für jeden unterschiedlich auch die Moral angepasst werden. Also beispielsweise Sklaverei, Frauenrechte, da hätte man ja dann eben sagen können, ist das jetzt gut für die Frauen oder ist das gut für die Sklaven und so weiter. Und dann wäre man schon auf die richtige Antwort gekommen. Also insofern finde ich, hier kann man gut sehen, dass das objektive Bild, objektive Moral, einen Fehler hat, einen Webfehler in sich und dass der Humanismus mit der Frage gut für zu einer besseren Antwort führt. Ja, dann gehen wir mal weiter, liebe Ketzer, und zwar, was einem in diesen fundamentalchristlichen Diskussionen oft untergeschoben wird, ist, ihr kennt ja die Leier, ja, ihr seid ja nur nach eurem Bild tote Materie und dann kommt sofort Darwin und Evolution und so weiter, dass eben der Stärkere den Schwächeren unterjocht oder sogar ausrottet. Ne? Und wir wären ja, das wäre ja unser Weltbild, da wären wir ja dafür. Und das meinen die dann nicht irgendwie sinngemäß oder um eine Sache so ein bisschen auf die Spitze zu treiben, sondern ganz wörtlich, dass sie sagen, also für uns wäre ja dann, wenn überhaupt, der Holocaust eigentlich gut. Nach unserem Weltbild, ne? Weil da hat sich jetzt der Stärkere durchgesetzt. Und ihr könnt euch natürlich vorstellen, wie stark man sich dann in solchen Debatten auch wirklich empören muss, dass einem sowas untergeschoben wird. Aber ich habe das auch in diesem YouTube-Kanal immer wieder mir anhören müssen, dass das unser Weltbild ist. Und deswegen sage ich mal, nehmen wir es mal direkt auf. Gibt uns die Evolution einen zuverlässigen Maßstab oder immerhin mal einen Anhaltspunkt? Bedeutet jetzt Evolution, dass wir sagen, ja, Survival of the Fittest, das ist so ein Grundprinzip der Natur, dass wir sagen, da steckt was dahinter, das muss irgendwie wahr sein.
Also so funktioniert die Evolution schon mal gar nicht. Sie macht nichts. Sie entsteht durch Anpassung, Selektion, was für sie genetisch auch gewinnbringend ist. Darum geht es ja an der Evolution, sondern da geht es ja nicht um irgendwelche soziale Gedanken oder so, sondern es geht, was überlebt am besten und das mit dem Stärkeren und so, also wie oft muss man das jetzt noch sagen, dass das nicht stimmt, ja, es geht um die Anpassung. Evolution heißt nicht Survival of the Stärksten, ja, der Muskelkraft hat, sondern einfach, dass er sich am besten der Umgebung anpassen kann und das heißt, wie kann er dort überleben? Mehr ist es nicht, ja. Und es hat sich meistens durchgesetzt, dass sich der durchsetzen kann, der seine Jungen weiter vermehren kann. Und das kann man einfach besser, wenn man miteinander als soziale Wesen kooperiert.
Okay, Ramona, Wenn wir jetzt aber sagen, wir sind im Paradies entstanden, also nicht durch Evolution, und Gott hat uns dann Moral versucht beizubringen, ist erstmal gescheitert und später kam das dann durch die mosaischen Gebote und durch Jesus praktisch eine zweite und dritte Chance haben wir gekriegt, um dann Moral zu lernen. Worauf ich hinaus will, das ist, die Leute, die das glauben mit dem Paradies, die können sagen, ja, ich kann dir genau sagen, woher habe ich meine Moral. Aber wenn wir jetzt sagen, das stimmt ja gar nicht mit dem Paradies, sondern die Evolution ist wahr, woher hast du, Ramona, dann deine Moral? Wenn sie, dann muss sie doch durch die Evolution kommen.
Ja, aber die Evolution, was heißt durch die Evolution kommen? Du musst erstmal verstehen, was bedeutet das, wie die entsteht und wie, wo die hinführt, die Evolution. Funktioniert das, mache ich das weiter. Funktioniert es nicht, dann okay, dann war's das, ja. Und genauso ist das. Und die andere Geschichte, da musst du den Papst fragen, da habe ich keine Ahnung, das ist nicht mein Dings.
Aber Ramona, du merkst, ne, dass man da Sachen gefragt
wird, klar,
wo man sich erstmal sortieren muss, was hat das eine jetzt mit dem anderen überhaupt zu tun?
Ja.
Und man will aber doch durch die Frage ja dann wirklich auch ehrlich beantworten und muss sich da so erstmal in so eine verquaste Denke irgendwie reinwursteln. Ne? Mal gucken, ob der Christian da uns den Knoten lösen kann. Christian.
Also das erste Phänomen, das wir hier haben, ist Bullshit Overflow.
Ja.
Das sieht man so häufig, man ist sozusagen einfach perplex, wie dumm kann man irgendwas, wie viele dumme Sachen können in einen Satz untergebracht werden?
Ja.
Ja? Und dadurch blockiert man natürlich erstmal, weil man quasi schon mal nicht quasi aus der Scheiße die Idee herausfinden kann. Das Erste, was man sagen muss, ist, dass Christen und Atheisten dieselbe Quelle haben für ihre Moral. Denn die Christen machen sich was vor oder auch alle anderen Religiösen. Die denken, dass irgendein Gott ihnen das gesagt hat. Der Gott ist eine Fiktion. Den gibt es nicht. Neuigkeit. Newsflash. Es gibt keinen Gott. Die Bibel ist ein Buch, das nicht von Gott inspiriert oder geschrieben worden ist, diktiert worden ist, sondern ist eine zementierte Moralvorstellung, die aus einer Gesellschaft heraus entstanden ist. Und da ziehen sich Atheisten auch ihre Moralvorstellung her, nämlich aus dem gesellschaftlichen Konsens. Das haben Christen, machen das auch, die ändern auch ihre Moralvorstellungen im gesellschaftlichen Konsens durch Diskussion, werden Sachen neu interpretiert. Also ist die Diskussion gar nicht so schlimm, weil wir haben dieselbe Quelle der Moral, nämlich der gesellschaftliche Diskurs, die Diskussion und den Kompromiss, den wir dann treffen, mit dem wir sagen, das ist unsere Moral, was ja vom lateinischen Wort mores abstammt, Sittengebräuche. Also da steht nicht Ethik drin. Ethik ist was anderes. Ethik ist das, was man gerne hätte, was die Moral wäre. Und Ethik kann man aber auch beeinflussen, indem man sich Ethik kann die Moral beeinflussen, indem die ethischen Vorstellungen im moralischen Diskurs dann diskutiert werden. Und so entsteht gemeinsam eine Moral, an die Atheisten und Christen sich halten können. Alles wird gut.
Es gibt ja das sogenannte Nash-Gleichgewicht. Da hat Professor John Nash mathematisch wirklich bewiesen, dass Kooperation grundsätzlich vorteilhaft ist. Deshalb wird auch die Evolution Spezies oder auch Populationen von der gleichen Spezies selektieren, die kooperativ arbeiten.
Ich bringe dir mal ein krasses Gegenbeispiel. Du hast sicher schon gehört von Löwen. Also eine Löwin hat ein paar Junge bekommen, dann kommt irgendwie von außen ein neuer Löwe, tötet die Jungen der Löwin und ein paar Minuten, nachdem er sie denen das Genick gebrochen hat, durch kräftiges Zubeißen, hat er schon Sex mit der Löwin und die lässt es auch zu. Also so grausam und so bizarr kann die Natur wirken. Für die Löwen ist es aber nicht unmoralisch. Also die Löwin lässt es ja zu. Ne? Und der Löwe, wenn du den fragst, war das jetzt falsch, der wird dir sagen, ja wieso, warum soll ich jetzt diese kleinen Bälge aufziehen? Ich will meine eigenen Gene verbreiten. Ne? Ist das nicht ein Hinweis darauf, dass wir, obwohl die Evolution auch uns Menschen etwas mitgibt, dass wir uns da aber nicht darauf verlassen können, dass das richtig ist. Aber wenn wir uns nicht darauf verlassen können, wonach sollen wir uns denn richten? Also wir sehen hier praktisch ein riesiges rotes Ausrufezeichen. Wir sehen aber nicht, was stattdessen richtig sein könnte, Viktor.
Das ist irgendein Verhalten, was irgendwie mal funktioniert hat oder funktioniert. Da hat sich halt das nicht durch zufällige Mutationen mal ergeben und dann weiter selektiert. Das ist durchaus zu erwarten, dass das in der Evolution auch mal passiert, dass sich so ein Verhalten da herausbildet. Vielleicht haben die Löwen auch die Bibel gelesen. Also da ist das ja durchaus immer so, ja hier, die Kinder von Babylon sollen am Felsen zerschmettert werden und so, ne? Also
ich glaube, das grundsätzliche Problem ist das eines Leseverständnisses, wie man Bücher lesen soll. Und gerade wissenschaftliche Bücher. In dieser Debatte wird uns unterstellt, wir würden das Buch von Darwin so lesen, als dass es eine Handlungsaufforderung ist, bestimmte Sachen durchzuführen. Aber es ist, Darwin beschreibt ja nur das, was ist, nämlich wie unsere Gene evolutionär sich entwickeln und nicht, wie wir uns verhalten sollen. Ich gebe mir mal ein Beispiel. Newton hat herausgefunden, wie Gravitation funktioniert. Jetzt, wo wir wissen, dass alles zum Erdkern strebt, sollten wir keine Gebäude mehr bauen, die sozusagen dieser Gravitationstheorie widersprechen, sondern wir sollten alles möglichst flach sein. Wir sollten auch nicht mehr stehen, sondern liegen, weil die Gravitation will, dass wir näher am Erdkern sind. Wir sollten alles möglichst flach machen und möglichst nah sein, denn die Gravitationslehre fordert von uns auf, das ist das Grundgesetz, dass alles zum Erdkern strebt. Wir sollten auch keine Raketen abschießen, weil es der Gravitationslehre widerspricht. Und prinzipiell sollten wir um der Gravitationslehre eben halt, wir als Gravitationsgläubige, versuchen, eben möglichst flach zu, den Ball flach zu halten, wie man so schön sagt, und das durchzuführen. Genauso würde man das Buch über Gravitationstheorie lesen, wenn man Darwin so liest, das heißt Survival of the Fittest, wir müssen fitter werden, also mach ein paar Übungen und so. Das ist Schwachsinn. Das ist einfach, so liest man kein wissenschaftliches Buch. Man muss, wenn man eine wissenschaftliche Erkenntnis hat, muss man erst einmal sie verstehen, dann muss man sie akzeptieren, wenn sie stimmt. Und dann kann man sein Leben immer noch weiterführen und sich fragen, was ist jetzt meine Ethik? Die holt man sich nicht aus dem Buch über Gravitationslehre oder Evolutionslehre oder über Quantenmechanik. Wenn das Photon zweigespalten ist, soll ich schizophren sein? Da ist doch was dran.
Also wir können ja uns vielleicht darauf einigen, wenn wir jetzt eine Debatte hätten mit den Christen, die uns also solche Argumente vorhalten, dass wir sagen, die Evolution oder einfach die Art, wie unsere Spezies funktioniert, dass wir halt Leid empfinden, macht ja einen Unterschied, als wenn wir eine Spezies sind, die also sich eine Haut aus so einer Panzer-Chitinschicht hätten und so. Ne? Also die Art, wie wir sind, was wir empfinden, wie stark wir bestimmte, das hat natürlich einen Einfluss, aber wir sind ja jetzt nicht der Evolution willenlos unterworfen. Richtig. In Dingen, wo wir unseren Willen ja anwenden können, wir können lernen und so weiter. Ne? Das alles kann der Löwe ja nicht. Und insofern ist die Frage ja für uns, gibt die Evolution dann nur einen gewissen Rahmen, innerhalb dessen wir uns dann entscheiden müssen.
Ich hatte mal so einen schönen Spruch gelesen, der ging: Kultur ist, wenn ich jemanden den Kopf abhacke und daraus eine Vase mache. Zivilisation ist, wenn ich dafür ins Gefängnis komme. Wir sind ja nicht nur unsere Evolution. Wir sind ja ein bisschen mehr als das.
Liebe Ketzer, wir kommen auf diesen Gedanken sicherlich nochmal zurück, aber ich muss trotzdem auch aus Zeitgründen mal auch den nächsten Punkt einführen, der damit auch zu tun hat. Und zwar, uns wird ja nicht nur die Evolution vorgehalten, sondern eben insgesamt ein materialistisches Weltbild. Also, das bedeutet ein Weltbild, in dem es nur Materie gibt, aber keine Werte. Und jetzt stellt sich die Frage, haben wir am Ende überhaupt gar keine verbindlichen Werte? Und wir sind ja nur sozusagen nach eigener Auskunft unbeseelte Materie und deswegen gibt es auch keine Werte. Und das hat auch was zu tun mit der Teleologie. Die Teleologie ist ja die Idee, dass alles einem von Gott vorherbestimmten Ziel zustrebt. Ne? Also es gibt ein Ziel in der Ferne, Teleologie. Das haben wir nicht und deswegen ist bei uns ja sowieso alles egal. Wenn wir uns alle in die Luft sprengen, ja, dann sprengen wir halt in die Luft. Wir sterben sowieso alle irgendwann. Ne? Nach 80, 90 Jahren ist vorbei, ist eh wurscht. Ne? Warum soll das für uns überhaupt irgendwie eine Rolle spielen? Wollt ihr dazu was sagen?
Klar, das ist der größte Blödsinn, wo es überhaupt gibt. Man muss ja sagen, was sind die Werte? Natürlich haben wir Werte. Und diese Werte, die haben überhaupt nichts damit zu tun, wie wie lange wir leben oder dass wir behaupten, dass alles vorbei ist, ist alles Blödsinn.
Diese Diskussion ist ein Relikt einer überkommenen und fehlerhaften Philosophie, nämlich des Dualismus, dass die Welt gespalten wird in eine Materie und eine geistige Welt. Es hat sich herausgestellt, es gibt keine Seelen. Da wurden viele Anstrengungen gemacht, sie nachzuweisen, es gibt sie nicht. Das Seelenmodell aus der griechischen Antike, also aus der griechisch-römischen Antike kommt, dass Materie durch eine Seele beseelt wird und dadurch anfängt zu leben und zu denken und zu reden, das stimmt nicht. Es ist einfach unwahr. Und das wurde mehrfach überprüft, kein Test standgehalten. Und das ist der Todesstoß für alle, die sagen, das materialistische Weltbild, das funktioniert ja gar nicht. Ich habe eine Seele, ich spüre das, ich habe sogar eine Aura, ne? Und ich habe Engelsfedern überall. Das ist alles Fiktion, es ist irreal. Wer etwas denkt, mit dem kann man eigentlich nicht vernünftig sich unterhalten, weil er nicht die Fakten kennt und sich nicht mit der Position des Gegenübers auseinandersetzt.
Ja, wenn man so ein bestimmtes Verhalten nur aus Angst vor Strafe durch so einen Gott an den Tag legt. Ja gut, Strafen androhen tun Zivilisationen ja auch, ne? Wir haben Gesetze und also bei uns in Deutschland basieren die Gesetze auf dem kategorischen Imperativ, den ich ja vorhin schon angesprochen habe. Der kategorische Imperativ ist ja im Grunde so eine etwas schärfere Version von der goldenen Regel. Ne? Also in der goldenen Regel heißt es ja, hinterlasse diese Toilette, wie du sie vorzufinden wünschst. Nee, aber da ist es ja so, was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu, ne? Und der kategorische Imperativ sagt aber, was du nicht willst, was man irgendwem jemals überhaupt antut, das fügt auch keinem anderen zu, ne? Also das ist so eine schärfere Version davon und insofern würde ich das auch als eine höhere Moral ansehen, als das, was wir in der Bibel finden, weil da finden wir ja die goldene Regel, ne? Und ich glaube, da beziehen die Katholiken und Christen und wer auch immer alles, die das so sagen, ja, das kommt ja alles aus der Bibel. Naja, Leute, guckt mal in die Geschichte. Also die goldene Regel, die finden wir schon Jahrtausende vorher in diversen Versionen überall auf der Welt. Also das ist, würde ich mal sagen, evolutionär entstanden. Das weiß man, dass das so ist.
Also ich habe nicht das Gefühl, dass die Christen oder auch andere Religiöse dem Materialismus so dermaßen abgeneigt wären. Die leben ja auch nicht alle in Höhlen und essen Wurzeln und Blätter.
Also ich finde, dass da ein Fehlschluss dahinter steckt. Man wehrt sich jetzt dagegen oder die Theisten wehren sich dagegen, dass am Schluss eh alles egal ist. Am Schluss stürzt die Sonne irgendwann in die Erde in die Sonne oder wir sterben sowieso alle. Was soll das dann alles? Also der Fehlschluss steckt darin, dass man sagt, ja, wenn mir das nicht gefällt, dann kann das nicht sein. Ne? Der Fehlschluss der unerwünschten Konsequenz. Aber letztlich ist es so, ne? Das müssen wir Atheisten schon auch aushalten, dass das tatsächlich am Schluss egal ist. Ne? Wir sterben alle. Das ganze Leben ist ein riesiges Spektakel des Verlustes. Alles, was ich mir aneigne an Reichtum, aber auch an Wissen, an Gefühlen, an Einsichten, alles werde ich am Schluss doch verlieren. Und ich finde, das ist auch eine gewisse Sache, an der man reifen kann, an der man sich so ein bisschen reiben und so ein bisschen die eigene Zähne wetzen kann, das zu akzeptieren und da drüber nachzudenken. Aber am Schluss ist es so, am Schluss ist alles irgendwie egal. Es hängt aber auch damit zusammen, in welchem Maßstab man das betrachtet. Wenn man gerade Kinder zur Welt gebracht hat, ne, dann ist diese Blase eben sehr bedeutsam. Aber wenn man dann diese Blase vergrößert und das ganze Universum anschaut, dann ist es eben wieder nicht bedeutsam. Und da kann man jetzt hin und her springen. Und so ist es halt einfach. Also das ist irgendwie, wenn man eine Sache sozusagen überdenkt, sich zu sehr da reinbohrt. Leute, die jetzt keinen Schlaf mehr kriegen, weil sie ein 6 Monate altes Kind zu versorgen haben, der ständig irgendwie vor sich hin quäkt, ne? Für die stellt sich diese Frage im Grunde gar nicht. Sie sagen, lass mich in Ruhe, ich will schlafen. Und das reicht dann auch irgendwo. Ne? Okay, Schlusskommentar von Ramon und Iska und dann gehe ich mal ins nächste Kapitel.
Die Atheisten sind eigentlich die mutigeren Menschen. Ja? Wir akzeptieren, dass wir irgendwann nicht mehr sind. Wir akzeptieren das, dass wir von den kleinen Würmchen, entweder von den Würmchen aufgefressen werden, unser Körper, oder dass wir halt verbrannt werden, dass Atome von uns sich wieder irgendwohin begeben und das war's dann mit uns. Das wissen wir ganz einfach. Und ich kenne jetzt niemand, der atheistisch ist oder, sagen wir mal, konfessionslos und religiös, der da anders denkt. Ja, also das ist von allen. Und das ist sehr mutig, finde ich. Ja, weil wir wissen, es ist endlich. Und vielleicht aus diesem Grund versuchen wir, das Beste aus dem Leben zu machen.
Ich stimme dem absolut zu. Gerade auch in Bezug darauf, wir sind ja auch in der Lage, dass wir in die Zukunft denken können. Das heißt, wir können nicht nur das, was jetzt ist, sehen, sondern durchaus auch verstehen, welche Konsequenzen durch unser Handeln entstehen. Und das funktioniert sowohl in die positive als auch in die negative Richtung. Für manche Menschen ist das vielleicht besorgniserregend, weil man natürlich dann nicht weiß, wie könnte es jetzt in Zukunft werden, aber es kann dann auch anspornen, sich so viel Mühe zu geben, wie nur möglich, um eben im Nachhinein oder für andere Menschen, weil wir denken, wir sind soziale Wesen, wir denken ja auch an andere Menschen, auch an die Zukunft, um denen dann eine bessere Grundlage oder bessere Möglichkeiten zu geben. Und ich finde, das ist etwas sehr Positives.
Absolut, ja. Ich habe mal versucht, so ein bisschen, um das Thema mal abzuschließen oder dieses Kapitel abzuschließen, habe mal versucht zusammenzutragen, was man so für Argumente mal so auf einen Blick zusammenschreiben kann, wo Moral herkommen könnte. Wir haben schon gesagt, den Rahmen steckt natürlich schon auch irgendwie die Eigenheit unserer Art, unserer Spezies, ne, also vorgegeben durch die Evolution, dass wir eben Empfindungen haben, aber auch Dinge, die uns da durch unser Gehirn mitgegeben werden oder die man sich erlernen kann, Mitgefühl beispielsweise. Also ich finde das bizarr, wenn man sich jetzt überlegt, jemand leidet und dann sich überlegen, ja, also was kann ich jetzt objektiv für Gründe nennen, um da jetzt Mitgefühl zu empfinden, sondern man empfindet Mitgefühl, das reicht doch irgendwie aus als Begründung. Ich finde, da muss man gar nicht noch weiter hinterher da grübeln.
Ratten helfen sich auch gegenseitig, wenn die in einer Schwierigkeit stecken. Also da frage ich mich dann auch, ja, wo haben die Ratten denn dieses Verhalten her? Ist da irgendwie Ratten-Moses auf den Ratten-Sinai gestiegen und hat von Ratten-Jahwe so Ratten-Gebote bekommen? Oder woher wissen die Ratten jetzt, dass das gut oder schlecht ist?
Na, guck doch mal die Schildkröten, so genauso. Da gibt's keine Schildkröte, wo die andere auf dem Rücken liegen lassen würde. Ja, die muss umgeschubst werden, dass das weitergeht im Leben. Das ist doch Mitgefühl, oder?
Ja, und was die Evolution hier zustande bekommt, allerdings braucht sie sehr, sehr lange Zeit dafür. Sie führt uns einen Lernprozess vor und wir als denkende Spezies, als Homo sapiens, können das eben sehr viel schneller. Wir können Experimente durchführen, wir können beobachten, Kinder lernen, denken erstmal vielleicht nur an den eigenen Vorteil, dann stellen sie fest, wenn der Tim das kleinere Stück Schokolade bekommt und er traurig ist deswegen, dann versteht er warum und gibt dem vielleicht ein Stückchen mit und so weiter. Ne? Oder wir lernen aus der Vergangenheit, Stichwort Sklaverei, Frauenrechte, Homosexuellenrechte und so weiter, das war alles scheiße. Das kriegen wir eben sehr viel schneller hin und das ist einfach Lernen und das ist eine durchaus valide Quelle für Moral. Und dann, was der Matthias ja oft sagt, sinnvolles Gruppendenken. Also beispielsweise, man wird ja gefragt, ja, wenn es keinen Gott gäbe, würden Sie dann losrennen und eine Bank ausrauben? Nein, würden wir nicht. Außer vielleicht ein bisschen. Ne?
Was?
Weil man ja weiß, dann bricht alles zusammen, dann geht es allen schlecht, weil die Wirtschaft nicht mehr funktioniert und meine Oma hat ja auch ihr Geld auf der Bank und so weiter. Und das sind, finde ich, sind ein paar ganz gute Gründe, die man in so einer Diskussion anführen könnte. Und wir stehen da ja also überhaupt nicht mit einer leeren Hose da. Gut, gehen wir ins nächste große Kapitel. Und zwar denken wir uns jetzt mal in diese atheistische Sicht hinein und versuchen dort mal zu gucken, ob wir dort Widersprüche finden. Gibt es eine objektive Moral, wenn man an Gott glaubt? Ist das eine fehlerfreie, also in sich fehlerfreie Weltsicht? Und die erste Frage, die ich euch da mal vorlege, ist: Ist Gott denn überhaupt ein Objekt oder ein Subjekt? Also, was heißt es, wenn es jetzt heißt objektive Moral? Inwieweit ist denn Gott objektiv?
Frag den Papst.
Ist es denn da schon ein Fehler oder was meint man denn? Das heißt, Gott ist irgendwie objektiv. Könnt ihr dazu was sagen, Christian?
Ja, es zeigt sich, dass je mehr man an heilige Schriften die wörtlich nimmt, desto objektiver wird die Moral. Ich sage nicht besser, aber objektiver. Denn sobald die in einer sozusagen einer Schrift vor sich gelegen sind, dann kann man sagen, okay, das ist jetzt das, was in dieser Schrift ist. Man muss natürlich diese Schrift für heilig halten. Wenn man dagegen wie andere, wie zum Beispiel Buddhisten, auf Eingebungen hofft oder auf religiöse Gespräche mit einer fiktiven Gestalt, dann wird diese Moral weniger objektiv, sondern mehr subjektiv, weil sie nur von Individuen erfahren werden kann. Also wenn man das rein formal sieht, ist die Voraussetzung für eine Objektivierung einer Moralvorstellung die möglichst detailgetreue und wortwörtliche Interpretation von vorgegebenen Texten, die von allen akzeptiert wird.
Hm. Und was ist, wenn ich sage, das Wort objektiv, also wenn ich sage, Gott ist derjenige, der sozusagen von der allerhöchsten Warte auf das Geschehen herabblickt, ne, er überblickt alles, weil er außerhalb von allem steht, er hat alles geschaffen, er guckt da jetzt drauf und er weiß es einfach am besten. Also es ist jetzt zum Beispiel, es ist schon jetzt einfach eine Moral, die er jetzt so subjektiv so festgelegt hat, so nach seinem Dafürhalten, aber er ist derjenige, der das auch am besten weiß und dadurch, dass er allwissend ist, weiß es auch tatsächlich. Also es ist nicht nur so, dass wir sagen, ja, jetzt wir haben jetzt halt keinen Schlauern gefunden, sondern er weiß es wirklich. Und insofern ist es sozusagen schon subjektiv, aber aufgrund seiner Allwissenheit das Beste und darin dann sozusagen wieder objektiv. Wisst ihr, was ich meine?
Was?
Also wenn du sowas sagst, dann ist das schon rein formal logisch falsch, weil Allwissenheit in sich widersprüchlich ist und deswegen nicht existieren kann. Zum anderen, wenn man jetzt sagt, wir vertrauen die Moral einem Wesen, das mehr weiß als wir, also einem viel mehr wissenden Wesen, als statt einem Allwissenden, das wäre ja schon mal ein erster Schritt, dann wäre es von Vorteil erstmal für eine Objektivierung, dass dieses Wesen existiert. Und es gibt noch keine Hinweise dafür, dass Götter existieren. Das heißt, es wäre der erste Schritt, um das Objektiv, das heißt im Sinne von allgemein verfügbar zu machen. Die Kommunikationsmedien, die wir momentan haben zu diesen Wesen, sind nicht sehr zuverlässig, denn jeder hört irgendwas anderes heraus.
Aber Christian, wenn wir das mal nochmal anschärfen, wenn wir sagen, objektiv meint die bestmögliche Moral, das meint sozusagen objektiv, also dass da kein Zweifel möglich ist, dass das wirklich die beste Moral ist.
Ich glaube erstmal nicht, dass es existiert, deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass es funktioniert. Also das
Problem, was ja auch mit der göttlichen Moral einherkommt, ist, dass sie nicht in Frage gestellt werden kann. Und sie kann nicht nur nicht in Frage gestellt werden, weil sie ja vom großen Obermagier kommt, sondern sie ist ja auch objektiv nicht überprüfbar. Wenn man jetzt ein Kleinkind sagt, du darfst das nicht machen, na, du darfst dein Geschwisterkind nicht hauen, weil du begründest das ja. Das kannst du auch begründen. Aber bei einer göttlichen Moral kommt da nicht eine sinnvolle Argumentation, sondern einfach nur, weil ist so. Weil Gott das so sagt. Und sonst, da kommt nichts dahinter. Und das hat einfach überhaupt kein Fundament. Es wird einfach nur begründet mit, weil Gott das sagt, weil Gott will das. Aber nicht warum. Oder welchen Sinn das ergibt. Und einfach nur, es ist so.
Ich frage mich, steckt da nicht auch irgendwie wieder so ein religiöser Betrugsversuch dahinter? Denn letztlich ist ja auch die Tatsache, dass eine ganz bestimmte Moral oder eine ganz bestimmte Gottheit gewählt wurde, ist ja subjektiv. Also das heißt, das äußerste oder das unterste Fundament, das allerunterste, ist ja gar nicht Gott, sondern wiederum der Mensch, der diesen Gott ausgewählt hat. Und das Gleiche kann man fragen, ob denn selbst, wenn wir wüssten, dieses kommt von Gott und Gott ist das unterste Fundament, kann er denn eine Moral überhaupt so formulieren, dass wir sie richtig entschlüsseln? Da sagt ja jeder Priester wieder was anderes. Und über die Auslegung herrscht ja gar keine Einigkeit. Also letztlich diskutieren wir darüber, was die Priester sagen und meinen. Und wir kommen ja gar nicht dahinter, was die Götter sagen. Das ist uns verschlossen. Also wir können jedenfalls uns nicht sicher sein.
Da ist ja nicht irgendwie, dass auf einmal so ein großer Zampano am Firmament erscheint und sagt so und so, das sind jetzt meine Gebote, sondern das sind irgendwelche Propheten, die irgendwann gesagt haben, ja, Gott hat mit mir gesprochen. Aber wie sollen wir denn jetzt unterscheiden, hat jetzt wirklich irgendein Gott mit dem gesprochen oder ist der verrückt oder hat der Drogen genommen oder so, was ja durchaus, wofür es ja durchaus Hinweise gibt in der damaligen Zeit.
Ich habe noch einen Punkt, einen kleinen Punkt, aber für mich ist es so ein bisschen die Hauptsache, ehrlich gesagt. Ich finde, das ist eins meiner besten Argumente, aber dummerweise, wo immer ich es anbringe, ernte ich da nicht so sehr viel Applaus. Und zwar, ich glaube, dass, ja, es ist, aber ich überlebe es gerade noch so. Ist denn Objektiv und Subjektivität, ist das denn überhaupt eine Kategorie von Moral? Also beispielsweise, ist Eifersucht eine Kategorie des Universums? Kann ich sagen, das Universum ist eifersüchtig? Kann ich sagen, Moral ist überhaupt objektiv? Gibt es das überhaupt? Oder ich könnte auch sagen, objektive Schönheit. Da versteht jeder, dass Schönheit nur Sinn macht in Bezug auf Subjektivität. Also wenn man sagen würde, würdest du jetzt sagen, Schönheit ist ein unsinniger Begriff? Dann würde ich sagen, nein. Aber objektive Schönheit ist unsinnig. Und jetzt will ich ganz gerne wissen, ist denn der Begriff objektive Moral überhaupt ein sinnvoller Begriff?
Wenn man sich da vorher einigt, dass objektive Moral etwas damit zu tun hat, dass es eine eher durchdachte Idee ist, dann ja. Also wenn das jetzt eine moralische Ding ist, wo man nur darüber denkt, das wäre von oben runter und man könnte das nicht belegen, das ist was anderes. Aber ich sehe eher die objektive Moral, dass sie eine gut durchdachte, nachvollziehbare, aus Vergangenheit bis in die Zukunft erkennbare, dass es besser wäre, wenn man das so macht.
Ist das vielleicht einfach wieder so ein Priesterbetrug, dieses Wort objektive Moral? Das klingt so nach Autorität, aber nach einer, die in der Sache selbst steckt. Es ist jetzt also, wenn der Priester jetzt sagen würde, hier, ich habe ein neues Gesetz, und zwar es lautet, der Priester hat immer recht. Na, dann würde er sagen, ja, das ist ja Betrug.
Das wäre ja subjektiv, das ist ja gar nicht objektiv, finde ich.
Der Papst ist unfehlbar.
Naja, das ist aber eine eigene Interpretation von sich selbst, was er, und das geht um eigene Gefühle, das eigene Selbst.
Aber guck mal, Ramona, wenn ich jetzt sagen würde, der Papst hat immer recht oder der Bundeskanzler hat immer recht, dann sieht jeder sofort, das ist Quatsch, das ist Betrug, jeder sieht sofort die Absicht. Aber wenn ich jetzt sagen würde, es gibt eine objektive Moral, und wenn ich erstmal offen lasse, wo sie herkommt oder sowas, ne, dann klingt es eben sehr verbindlich. Und das ist das Attraktive für die Priester. Die suchen etwas, was den...
Ja, natürlich, ja, das stimmt.
Die suchen etwas, was dem Menschen das Widerspruchsrecht aus der Hand schlägt.
Richtig.
Das Gleiche ist ja auch beim Naturrecht, wo man sagt, ja, du kannst sagen, was du willst, aber das ist eben in der Natur. Da ist kein Widerspruch möglich. Ende aus, basta. Also ist am Schluss der Gag, die Pointe von dieser objektiven Moral einfach, dass da drin steckt das Wort basta. Ist das letztlich die Quintessenz einer objektiven Moral, basta?
Sobald man nicht mehr die Möglichkeit hat, die Moral in Frage zu stellen, dann haben wir ein Problem.
Aber Leute, ich finde, das ist ein entscheidender Punkt, weil diese ganzen hässlichen Sachen, die den Atheisten so vorgeworfen werden, ich habe sie ja jetzt beschrieben, das ist hässlich, dass man den Menschen das Widerspruchsrecht aus der Hand nimmt und sagt, du hast gar nicht das Recht, darüber nachzudenken oder irgendwie dich aufzulehnen und so weiter oder davon abzuweichen. Das, finde ich, ist der eigentliche Horror. Den Horror, dass wir aus dem Urschlamm der Evolution uns so hervorwühlen mussten, damit komme ich eher klar, als einfach zu sagen, auch wenn du jetzt nachdenken kannst als denkender Mensch, du darfst es aber nicht. Und das finde ich hier sehr, sehr fies. Okay, letztes Schlusswort und dann würde ich ganz gerne einen kleinen Exkurs in die antike Philosophie machen und da sind wir auch auf der Zielgeraden, liebe Leute.
Ich würde tatsächlich sagen, alle religiöse Menschen, die nur deshalb sich ethisch, moralisch, was auch immer, versuchen korrekt zu verhalten, weil sie Angst haben vor Strafe vom großen Zampano, sind nicht moralisch gut, es sind einfach nur Opportunisten und Feiglinge.
Gut, ich lasse es mal so stehen. Also diese Frage nach dem Gesetzgeber und so weiter, das ist eine sehr alte Frage, die also auch in der griechischen Antike schon abgewogen wurde. Und dabei geht es nicht im Grunde darum, was ist eine gute Moral oder was können wir jetzt hier uns als Bestes ausdenken, sondern immer, was ist das Fundament? Ne? Also immer die Frage, ja, woher weißt du das oder wie kannst du dir so sicher sein? Und diese Frage, ob es also ein letztgültiges moralisches Gesetz geben kann. Das beschäftigt also die Philosophie schon sehr lange. Das Problem ist seit den antiken Griechen bekannt als das sogenannte Euthyphron-Dilemma. Euthyphron-Dilemma. Das ist benannt nach einem Dialog des Philosophen Platon. Er hat also einen fiktiven Text geschrieben, wie das früher so üblich war, wo also zwei fiktive Figuren miteinander diskutieren. Und das Argument ist aber noch älter als dieser Text, ist nur das erste oder das älteste, was man so gefunden hat. Ich glaube, ungefähr entstand es so 400 Jahre vor Christus, ja, also weit vor dem Christentum. Und die Frage lautet jetzt, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, die Frage lautet, ist eine Sache gut, weil sie von Gott kommt, oder kommt sie von Gott, weil sie gut ist? Also es geht hier also um die Reihenfolge, und da will ich euch mal ganz kurz durchleiten. Ich fasse mich da ganz knapp. Und zwar, wenn automatisch alles gut wäre, nur weil ein Gott es gesagt hat, dann hätte der Begriff gut gar keinen eigenen Inhalt, sondern es würde eben nur aussagen, dass Gott der Absender war. Und es würde dann eben nicht die Frage beantworten, ob eine Sache moralisch gut ist, sondern eben nur, dass wir den Absender kennen. Ne? Wenn wir sagen, alles, was von Gott kommt, ist gut, dann ab dem Moment weiß ich nicht mehr, ob es gut ist, sondern ich weiß nur noch, wer der Absender ist. Und dann hätten diese beiden Aussagen, es ist gut einerseits und es kommt von Gott andererseits, wäre bedeutungsgleich. Wenn ich sage, alles, was von Gott kommt, ist gut, dann sind diese beiden Aussagen, es ist gut und es kommt von Gott, ist identisch. Und das heißt also, irgendwie geht da Information verloren. Ja, und wir können es kurz testen. Das würde bedeuten, dass es überhaupt gar nicht die Möglichkeit gäbe zu sagen, es kommt von Gott und ist schlecht. Das wäre dann ausgeschlossen. Es müsste aber doch wenigstens theoretisch möglich sein, denn wenn es kein Schlecht gibt, wenn das ausgeschlossen ist, per Definition, dann hat aber auch der Begriff gut keine Bedeutung mehr. Und man sieht sofort, philosophisch ist es unelegant, das ist keine gute Idee, weil es den Begriffen ihre Bedeutung nimmt. Hingegen, jetzt kommt die andere Position, wenn eine Sache von Gott aus guten Gründen ausgewählt wurde, weil es gut ist, wenn das seine Begründung war, es auszuwählen, dann können wir uns direkt mit diesen Gründen befassen und dann wäre Gott gar nicht die letzte Ursache und der tiefste Grund, sondern die letzte Ursache wären dann diese Gründe, die Gott angewendet hat oder denen er sich bedient hat. Und an diesen Gründen könnte ja Gott dann auch gar nichts ändern. Und folglich wäre die Moral dann objektiv, also unabhängig von Gott, aber wir bräuchten Gott nicht mehr. Also kurz, Gott bedient sich eines sachlichen Grundes, warum eine Sache gut ist. Dadurch ist Gott aber nicht mehr der Urheber dieses Grundes, sondern er bedient sich dieses Grundes. Deswegen ist es unabhängig von Gott, also objektiv, aber wir bräuchten dann Gott nicht als Gesetzgeber. Und das Problem, das ich da jetzt gerade so hin und her wälze, das entsteht im Grunde dadurch, dass eine zweite Bedingung eingeführt wurde, ohne dass wir es bemerkt haben. Also die erste Bedingung ist, dass es von Gott kommt. Das ist einfach. Und die zweite Bedingung ist, dass es gut ist. Und der Trick der Theologen ist, das nicht unabhängig voneinander zu betrachten. Es kann ja tatsächlich von Gott kommen, aber ob es gut ist, ist eine davon separate Frage, die auch separat beantwortet werden muss. Und Theologen setzen das aber gleich. Und ich hoffe, das wird nicht zu viel, aber eine dritte Bedingung wird ebenfalls reingeschmuggelt, nämlich, dass es außerdem verbindlich ist für uns. Und dafür gibt es gar keine überzeugende Begründung. Wir setzen es einfach voraus. Aber wenn wir die Verbindlichkeit voraussetzen, dann können wir ja auch die Moral voraussetzen, aber das wollen wir ja gerade nicht. Wir wollen sie nicht voraussetzen, sondern wir wollen wissen, wo sie herkommt. Wir wollen den Grund sehen. Also, wie man es dreht und wendet, mit Gott als letzter Instanz landet man in einer logischen Sackgasse, denn man könnte ja immer weiter fragen, wodurch sich jetzt die letzte Instanz legitimiert. Und deswegen ist die Behauptung eines Gottes als letzte moralische Instanz logisch unsinnig. Und das ist also das berühmte Eutypron-Dilemma. Gott als Urheber einer Moral ist unsinnig, weil wir dadurch im Grunde nur das Echo unserer eigenen Definition hören, wenn wir sagen, wir definieren Gott als gut. Ab dem Moment hören wir einfach immer nur gut, 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 gut. Und letztlich ist es dann keine Erkenntnis mehr, die wir dort bekommen. Das war also dieses Dilemma. Und jetzt halte ich hier mal an und frage mal, ob wir da von euch irgendwelche Anmerkungen bekommen. Das ist der Fall. Viktor, schieß los.
Ja, also wenn wir jetzt das so definieren, dass Sachen dadurch gut sind, dass sie von Gott kommen, das ist ja auch so ein bisschen das Problem an den Vorwürfen, die du vorhin berichtet hast, die du bekommen hast von den Theisten da in dieser Diskussion. Wenn ja aber doch alles nach Gottes Plan ist, dann ist ja alles gut. Ja, und dann schließt das auch zum Beispiel den Holocaust ein. Ja, und dann, aber das werfen sie dir vor und oder uns. Und eigentlich gerade in der theistischen Weltsicht kannst du gerade das dann nicht verurteilen, was sie sagen, was wir es nicht könnten. Ne? Aber das hatte ich ja vorhin schon gesagt, Sprüche 28,2 befürwortet Diktatur. Ja, also Hitler schlecht sagen können Theisten dann nicht. Mord gibt es millionenfach in der Bibel mit Gottes Segen. Ich nenne nur mal die 3000 getöteten Hebräer wegen dem goldenen Kalb. Ja, auch eine Vergewaltigung wird in 2. Samuel 13,20 mal von Gott völlig geduldet. Ja, also wo ist dann noch eine Moral, wenn das alles von Gott kommt und oder Sklaven, Kinder verprügeln, alles erlaubt und das ist dann alles gut, weil es von Gott kommt. Ne? Also da verdrehen die, glaube ich, das Problem, weil das da haben sie selber das Problem, dass sie eigentlich nicht gegen diese Sachen argumentieren können.
Aber Viktor, wenn du jetzt sagst, hier, ich habe hier Beispiele, das ist schlecht, woher nimmst du diesen Maßstab?
Weil es nicht kooperativ ist, weil es gegen den kategorischen Imperativ verstößt.
Woher nimmst du die Frechheit zu sagen, der kategorische Imperativ gilt?
Ganz einfach, weil ich im Gegensatz zu Gott existiere.
Überzeugt. Christian.
Ich denke mal, so metamäßig, dass dieser Euthyphron Diskurs ist ja älter als das Christentum, genauso wie das Theodizee-Problem älter als das Christentum. Und man könnte ja denken, dass sozusagen die darauf eine Antwort hätten, die vernünftig ist. Aber es zeigt sich immer wieder, dass das Christentum nicht in Sachen Logik und Vernunft punktet, sondern letztendlich nur in der Fähigkeit, diese philosophischen Diskurse zu ignorieren, zu beiseite zu wischen. Und auf Englisch würde man sagen Special Bleeding, einfach sagen, das gilt für alle anderen, außer für uns. Und das nicht zuzulassen. Dennoch sind Christen durchaus in der Lage zu sagen, dass Gott mal gut oder böse ist, denn die sagen ja, das Alte Testament wurde ja durch das Neue vervollkommt. Und deswegen war der Gott damals ja dann nicht so gut wie heute, aber damals hat das gegolten, weil die Leute einfacher waren, wenn man mit ihnen redet. Haben die tatsächlich so ein Moralgefälle bei ihrem eigenen Gott gefunden, der gesagt hat, ja, die Menschen waren halt noch nicht so weit. Die mussten halt mit Sklaven arbeiten, weil das war irgendwie schwierig zu erklären, wegen dem Umfeld und den sozialen Umständen und alle anderen hatten ja auch Sklaven. Dieser Relativismus und auch diese Beurteilung des, was jetzt Gott in dem Moment als Moralmaßstab angesehen hat, das spielen die mit. Aber dann zu sagen, dass die Moral dann eben außerhalb existiert von ihrem Gott, den wollen sie wieder nicht. Dachte man, wasch mich, aber mach mir das Fell nicht nass. Das ist genau das Spiel, das sie immer wieder spielen und versuchen zu verheimlichen.
Ich denke, es wird alles so kompliziert mit dem Guten Böse. Ich habe vor etlichen Jahren mal das Buch gelesen von Jenseits des Guten Bösen von Michael Schmidt-Salomon. Und er beschreibt das ganz gut eigentlich. Man sollte davon Abschied nehmen von diesen Begriffen, was tatsächlich religiöse Begriffe sind, gut und böse. Das ist also ein selbsternanntes Konstrukt quasi. Es geht eher um, ist es richtig, ist es nachvollziehbar oder ist es falsch und einfach nicht nachvollziehbar. Das wäre so ein Richtwert.
Aber Ramona, Sklaverei war nachvollziehbar und die Frauenunterdrückung war nachvollziehbar.
Deswegen ist es ja auch verhandelbar.
Also das klingt schon so ein bisschen nach Fazit und tatsächlich würde ich euch gerne einladen, euch noch ein kurzes Fazit auszudenken. Dann können wir das schön beschließen. Ich will noch auf eine Sache aufmerksam machen. Und zwar diese Frage, dass man immer so weiter nach hinten bohrt. Ne? Ja, was ist die Grundlage davon? Und was ist die Grundlage davon? Und woher hast du das? Ne? Also diese Forderung, Moral bräuchte irgendein ganz unterstes Fundament, praktisch wie so eine Pyramide, die auf die Spitze gestellt ist. Ne? Und man will immer diesen untersten Stein finden, auf dem alles jetzt so balanciert. Ne? Wer sagt denn, dass das so ist und dass ich das überhaupt brauche? Könnte ich nicht zum Beispiel irgendwo anfangen, praktisch wie ein Kreuzworträtsel, dass ich einfach mal in der Mitte, einfach bei irgendwas, was ich weiß, ein graues Lastentier mit 4 Buchstaben, ne, Esel, ne, da fange ich jetzt mal an und das weiß ich sicher und von da arbeite ich mich irgendwie nach vorne. Also ich kann zum Beispiel sagen, Schmerzen sind schlecht und Sterben ist schlecht oder Verhungern ist schlecht. Damit kann ich mal starten und dann arbeite ich mich dann von dort nach außen. Und wenn ich dann, je weiter ich mich nach außen arbeite, in diesem Kreuzworträtsel immer auf absurde Sachen stoße, dann kann ich ja nochmal zurückgehen und zu sagen, Moment mal, habe ich da vorher einen Fehler gemacht in den Dingen, die ich vorher eingetragen habe. Und so komme ich auch auf eine zutreffende Moral, selbst wenn ich das unterste Stückchen nie finde oder selbst dann, wenn ich das Kreuzworträtsel nie komplett löse, sondern nur so zu 90% oder sowas, ne? Das wäre doch im Grunde auch eine Sache und das ist doch vielleicht sogar stabiler, als sich jetzt da einfach kopflos in den Boden zu bohren und da einfach das unterste Ding irgendwie zu suchen und alles andere zu ignorieren. Also vielleicht steckt da schon irgendwie der Fehler. Ja, das wäre schon im Grunde mein Fazit gewesen. Ihr könnt gerne ins Euers ziehen. Wer macht den Anfang? Wer wagt sich raus? Was fandet ihr interessant? Was findet ihr doof? Was fandet ihr bemerkenswert? Christian.
Also erstmal möchte ich Jörn zustimmen, dass es ein Prozess ist. Moral ist ein Prozess, der, ich möchte den sozialen Zusammenhang nochmal hervorstellen. Moral ist etwas, was uns ermöglicht, ein zivilisiertes Leben miteinander zu verbringen und dass ein Kompromiss ethischer Vorstellungen sein sollte. Moral ist aber an sich nicht moralisch, denn Moral, die vorherrschende Moral könnte völlig unethisch sein. Und das muss man immer berücksichtigen, dass wir in einer Zeit leben, wo möglicherweise die Vorstellung, die wir jetzt haben, das, was wir jetzt machen, ethisch falsch ist und wir uns selbst reflektieren müssen, ob wir nicht vielleicht noch bessere Menschen sein könnten und vielleicht zu einer besseren Gesellschaft werden. Und das ist die Antriebsfeder, die quasi die Moral in dieser Gesellschaft immer weiter verbessern kann. Wenn man einfach sagt, ich habe schon die perfekte Moral für mich gepachtet, dann steckt man in einer Sackgasse und ist nicht der beste Mensch, den man sein könnte.
Ja, wer die Wahrheit liebt, stellt sie in Frage. Und wer moralisch sein will, stellt die Moral stets auf den Prüfstand. So, das wäre vielleicht so ein bisschen die prägnante Ausdrucksweise. Christian, habe ich dir da was in den Mund gelegt? Ne? Das ist,
naja, da schreibe ich.
Ja. Und das ist so viel klüger, als einfach in diesem bekloppten Buch nachzulesen. Das gefällt mir jetzt richtig, so als Mensch hätte ich dieses Zitat, aber ich kann mich ja anschließen. Ne? Okay, die Reihe geht weiter. Victor, du bist der Nächste.
Assur kam von den Bergen des Nordens, kam mit 10.000 seiner Streitmacht. Ihre Menge erfüllte die Täler und ihre Reiter bedeckten die Hügel. Sie drohten, mein Land zu verbrennen, meine Jünglinge mit dem Schwert zu töten, meine Säuglinge am Boden zu zerschmettern, meine Kinder der Plünderung preiszugeben und meine Jungfrauen als Beute zu nehmen. Ganz furchtbare Sache, die Assur da machen will, Judith 16, 3-4. Numeri 31, 17-18. So tötet nun alles, was männlich ist unter den Kindern und alle Frauen, die schon einen Mann erkannt und bei ihm gelegen haben. Aber alle Mädchen, die noch nicht bei einem Mann gelegen habt, die lasst für euch leben. Ja, das ist zweimal exakt das Gleiche. Einmal ist es was ganz Furchtbares, wenn Assur das macht. Ja, aber wenn das heilige Volk das selber macht, dann ist das völlig richtig und von Gott und pipapo. Und das ist nicht objektiv, weil das nicht symmetrisch ist, da gelten für die einen andere Regeln als für die anderen, das ist nicht objektiv. Das ist mein Fazit. Ob es nun eine objektive Moral gibt, haben wir eine schöne Diskussion gehabt, aber falls es sie gibt, finden wir sie mit Sicherheit nicht in der Bibel.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0 – gottlose Gedanken zum Leben.